Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unser Programm wird jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Website pastude.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13c und Eutelsat 3b unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Website anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Website pastude.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 1. Juni 2022, gleich dem 11. Chordot 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag 11 Gesichtspunkte zu den Wahlen 2022 im Libanon. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi nennt Aufmerksamkeit für Afrika eine zentrale Achse der iranischen Außenpolitik. Iran, einer der 14 Hersteller von großen Windkraftanlagen weltweit. Russische Atomstreitkräfte halten Militärmanöver ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi nennt Aufmerksamkeit für Afrika eine zentrale Achse der iranischen Außenpolitik. Der iranische Präsident Sayed Ebrahim Raisi hat am Dienstag mit dem senegalischen Präsidenten und Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Macky Sall, ein Telefongespräch geführt. Dabei gratulierte Präsident Raisi allen Bürgern in Afrika, darunter der senegalischen Nation, zum Afrikatag, dem Erinnerungstag an die Gründung der Organisation für afrikanische Einheit. Eine stärkere Beachtung Afrikas steht im Mittelpunkt der iranischen Außenpolitik, sagte er. Er würdigte die Rolle der Afrikanischen Union im Kampf gegen den Unilateralismus und Kolonialismus und fügte hinzu, die Islamische Republik Iran war und ist ein verlässlicher Partner für alle afrikanischen Nationen. Unter dem Hinweis auf die hohen technischen Fähigkeiten Irans sprach sich Präsident Raisi für den Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Dakar aus. Iran ist voll und ganz darauf vorbereitet, die Beziehungen zum afrikanischen Kontinent, insbesondere zu Senegal, auszubauen und die Süd-Süd-Beziehungen zu entwickeln, und es gibt diesbezüglich keine Einschränkungen, sagte Raisi. Auch Senegals Präsident erklärte dabei die Bereitschaft seines Landes, die Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran zu verstärken. Präsident Sall fügte hinzu, Iran hat gute Fortschritte gemacht und es gibt gute Kooperationen zwischen senegalischen und iranischen Unternehmen. Iran, einer der 14 Hersteller von großen Windkraftanlagen weltweit. Wissensbasierte iranische Unternehmen konnten in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung von Produkten erzielen, die zuvor importiert wurden. Iran ist nun ebenso wie Deutschland, China, Russland, die USA, Indien, Südkorea, Japan, Kroatien, Taiwan, Frankreich, Dänemark, Brasilien und Belgien in der Lage, riesige Windturbinen zu bauen. Alle Teile großer Windkraftanlagen werden nun in Iran von wissensbasierten Unternehmen hergestellt. Den Angaben des iranischen Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie zufolge ist die Zahl der wissensbasierten Unternehmen und Start-ups in Iran in den letzten 8 Jahren von 50 auf nahezu 7000 gestiegen. Ayatollah Khamenei, das geehrte Revolutionsoberhaupt, hat das laufende iranische Sonnenjahr 1401 mit dem Motto Produktion wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend bezeichnet und er sieht die Entwicklung wissensbasierter Unternehmen als den besten Weg an, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Russische Atomstreitkräfte halten Militärmanöver ab. Inmitten der Spannungen zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt haben die russischen Atomstreitkräfte Medienberichten zufolge in der nordöstlichen von Moskau gelegenen Provinz Iwanowo Truppenübungen durchgeführt. Wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch berichtete, halten etwa 1000 Soldaten umfangreiche Manöver mit über 100 Einsatzfahrzeugen ab, darunter auch Trägerraketen für ballistische Interkontinentalraketen vom Typ JAS. Zuvor war bekannt geworden, dass die USA die Ukraine mit modernsten Waffen im Kampf gegen Russland unterstützen. Das neue Waffenpaket umfasse auch das Langstreckenartilleriesystem HIMARS, um die militärischen Fähigkeiten der Ukraine im Kampf gegen Russland zu verbessern, sagt ein Regierungsvertreter. Diese Systeme werden von den Ukrainern eingesetzt, um russische Verstöße auf ukrainisches Territorium abzuwehren, aber sie kommen nicht gegen Ziele auf russischem Territorium zum Einsatz, hieß es aus dem Weißen Haus. Nach der Eskalation zwischen der Ukraine und Russland behaupteten die Spitzenpolitiker in einigen westlichen Ländern, darunter Großbritannien, dass Russland möglicherweise gegen die Ukraine Atombomben einsetzen würde. Die Regierung in Moskau hat dies aber vehement zurückgewiesen. Sie hat zugleich angekündigt, die Atomstreitkräfte des Landes seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, um jeden möglichen Angriff abzuwehren. Iran strebt gemeinschaftlichen Bau von Telekommunikationssatelliten an. Der Leiter der iranischen Raumfahrtbehörde berichtete über zukünftige Verhandlungen für den gemeinschaftlichen Bau von Telekommunikationssatelliten. Die 65. Sitzung des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums begann am heutigen Mittwoch für 10 Tage und wird vom Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfragen in der österreichischen Hauptstadt Wien veranstaltet. Angesichts der aktuellen Lage der Corona-Epidemie begann die Sitzung virtuell. In einem Interview mit der IRNA sagte Hassan Salarieh, der Leiter der iranischen Raumfahrtbehörde, dass Iran als aufstrebender Akteur auf dem Gebiet der Raumfahrt aktiv an der Sitzung des Korpus teilnehmen und internationale Programme im Weltraumbereich kommentieren und mitgestalten werde. Der Leiter der iranischen Weltraumbehörde sagte außerdem, wir werden uns mit anderen Ländern zu Fragen wie der Bereitstellung von Infrastruktur, dem Kauf von Satelliteninfrastrukturausrüstung und dem Kauf von Satelliten beraten und mit ihnen zusammenarbeiten. Iran reagiert auf französische und deutsche Äußerungen zu griechischen Öltankern. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die französischen und deutschen Äußerungen über die vom Iran beschlagnahmten griechischen Schiffe zurück. Die Marine der Islamischen Revolutionsgarden hat am Freitag, den 26. Mai 2022, 2 griechische Öltanker aufgrund Verstößen in den Gewässern des Persischen Golfs beschlagnahmt. Der Sprecher des französischen Außenministeriums forderte daraufhin Iran in einer Erklärung auf, die Tanker freizugeben. Er sagte, dass Frankreich sein Bekenntnis zu den Regeln des Völkerrechts zur Unterstützung der Freiheit und Sicherheit auf See bekräftige und man Iran auffordere, seine Maßnahmen, die gegen diese Gesetze verstießen, unverzüglich einzustellen. In der Erklärung des deutschen Außenministeriums hieß es, wir fordern die iranischen Behörden auf, die griechischen Tanker und die Besatzung der beiden Tanker so schnell wie möglich freizulassen. Respektieren Sie das Recht auf freie Schifffahrt und maritime Sicherheit. Said Khatibzadeh, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte am Mittwoch, wir lehnen solche einseitigen und ungerechtfertigten Erklärungen, die bei denjenigen, die sie äußern, offenbar zu einer ständigen Gewohnheit geworden sind, entschieden ab. Khatibzadeh betonte, dass diese Länder leider gegen die in Iran ergriffenen rechtlichen Maßnahmen protestieren, während sie angesichts der rechtswidrigen Beschlagnahme des unter iranischer Flagge fahrenden Tankers durch die griechischen Behörden und des Entladens seiner Fracht schwiegen. Weiter sagte er, eine solche unangemessene Einmischung in ein unabhängiges iranisches Gerichtsverfahren wird nicht zur Lösung der Probleme beitragen. Daher ist es, wie wir den griechischen Behörden mitgeteilt haben, angemessen, anstelle politischer und medialer Maßnahmen die Probleme auf rechtlichem und gerichtlichem Weg mit den zuständigen Behörden Irans zu lösen. Iran, 37%iger Anstieg bei Exporten. Der iranische Zoll gab die Steigerung der Exporte des Landes um 37% bekannt. Laut den Statistiken des iranischen Zolls erreichte der Wert des Außenhandels des Landes in den ersten beiden Monaten des Jahres 1401 rund 16,6 Milliarden Dollar. Der Anteil der Nichtölexporte stieg um 37% auf 8,5 Milliarden Dollar an und die Außenhandelsbilanz des Landes betrug 401 Millionen Dollar. Laut der Zollstatistik belief sich die Ausrufmenge von Nichtölexporten des Landes auf 17.000 Tonnen Waren im Wert von 8,5 Milliarden Dollar, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 1,6% beim Gewicht und von 37% beim Wert bedeutet. Die Importe des Landes in den ersten beiden Monaten des Jahres 1401 erreichten rund 5,2 Tonnen im Wert von 8,1 Milliarden Dollar. Die größten iranischen Exporte gingen nach China mit 2,7 Milliarden Dollar und einem Anteil von 32% an den Gesamtexporten, die zweitgrößte Exportmenge im Wert von 1,5 Milliarden Dollar und mit einem Exportanteil von 17% ging in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Exporte in den Irak lagen bei 1,3 Milliarden Dollar und einem Exportanteil von 15%. In die Türkei wurden Waren im Wert von 766 Millionen Dollar geliefert, was 9% des Gesamtexportes bedeutet. Und nach Indien gingen iranische Exporte im Wert von 290 Millionen Dollar, das sind 3% des iranischen Gesamtexportes. Zweite palästinensische Journalistin in Al-Khalil erschossen. Ghufran Warasna, eine 31-jährige Palästinenserin, wurde heute Morgen von israelischen Militärs am Eingang des Flüchtlingslagers Al-Arub nördlich von Al-Khalil erschossen. Sie ist nun die zweite palästinensische Journalistin und Medienaktivistin, die in den letzten 20 Tagen von den zionistischen Militärs erschossen wurde. Nach diesem grausamen Akt des zionistischen Regimes gab der Islamische Dschihad Palästinas in einer Erklärung bekannt, das zionistische Besatzerregime setzt seinen Terrorismus und seine organisierten Verbrechen fort und das Blut des palästinensischen Volkes wird in den Städten und Dörfern unseres Landes vergossen. Die palästinensischen Volkswirtschaftskomitees beschrieben das Verbrechen als Fortsetzung des aggressiven, rassistischen und faschistischen Vorgehens des zionistischen Regimes gegen das wehrlose palästinensische Volk innerhalb der zionistischen Todesmauern in den Straßen des besetzten Westjordanlandes. In diesem Zusammenhang bezeichnete die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas die Ermordung von Ghufran Warasna als Kriegsverbrechen und fordert die internationale Gemeinschaft auf, das zionistische Regime unverzüglich vor Gericht zu bringen. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas bezeichnete dieses Vorgehen des zionistischen Regimes ebenfalls als ein umfassendes Kriegsverbrechen und betonte, dass die zionistischen Besatzer für ihre Verbrechen gegen das palästinensische Volk bezahlen werden. Bei einem früheren Verbrechen, das am 12. Mai 2022 eine Welle internationaler Verurteilungen auslöste, erschossen israelische Militärs Shirin Abu Arle, eine Journalistin des katarischen Nachrichtensenders Al Jazeera, während einer Berichterstattung über den zionistischen Angriff auf das Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 35 Grad, Mashhad 31 Grad, Esfahan 31 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandar Abbas 39 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Seit der US-Sondergesandte Robert Malley gestern vor dem Außenausschuss des US-Senats ausgesagt hat, weiß die ganze Welt, dass die USA die Wiederbelebung des Atomabkommens an ihrer imperialistischen Wut gegen Iran scheitern lassen wollen. Sie beharren auf der Trump-Entscheidung, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Christoph Hörsel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, warnt in unserem Interview vor der Gewaltbereitschaft Washingtons. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastude.com/de abrufbar.
Herr Hossel, wenn Iran Forderungen aufrecht erhält, die über den Geltungsbereich des Atomabkommens hinausgehen, so Mali, werden wir sie ablehnen. Und es wird keinen neuen Deal geben. Wir ziehen es vor, aber wir sind voll und ganz darauf vorbereitet, mit dieser Realität zu leben. Wie würden Sie das umschreiben?
Da fällt mir nur ein Wort ein. Das bezeichne ich als Drohung. Wenn die USA in dieser Form debattieren, ist klar, dass sie im Hintergrund schon die Schublade offen haben, wo die ganzen, wie soll man sagen, geheimdienstlichen Kampfmaßnahmen, also wir reden von Black Ops, ja, von schwarzen Operationen gegen den Iran, schon in der Schublade liegen. Und wo man sagt, ja, dann kommen wir in das Thema, dass wir den Gegner von unserer Ansicht überzeugen müssen. Dieses ist klar, dass dazu muss man die amerikanischen Doktrinen kennen, die haben sich geweigert, mit einem ausgefahrenen, volllaufenden iranischen Atomprogramm sich abzufinden. Das wollen sie nicht tun. Das wird Israel zu erneuten, zahlreichen, heftigen Besuchen in Washington führen, nach dem Motto, erlaubt uns endlich gegen den Iran Krieg zu führen. Das ist das Thema, um das es tatsächlich geht im Hintergrund. Die Amerikaner haben sich klar erklärt, ein Atomabkommen mit dem Iran ist sozusagen das Minimum und Maximum. Das muss erreicht sein, und sonst leben sie mit dem Atomprogramm nicht. Abkommen oder Atomprogramm weg, ja, das ist die Geschichte. Das heißt, es gibt nicht, was die Amerikaner sich wollen. Und dann müssen wir davon ausgehen, aus der eigenen amerikanischen Rhetorik, dann werden sie angreifen. So oder so, in kleinerem Maßstab, in größerem Maßstab, Dinge werden passieren. Da rechne ich dann wieder mit Hubschrauberträgern vor der iranischen Küste, wo dann eben die kleinen Kommandos losfliegen unter dem Radarschirm hindurch und greifen irgendwo iranische Ziele an. Nachts, irgendwann, 2-3 Stunden lang weg sind sie. Das ist das, was sie mit anderen Staaten gemacht haben. Das ist das, was sie auch mit dem Iran gemacht haben. Und das ist meine Befürchtung, dass das eben in so einen Schwelkrieg hineinführt, wenn ich diese Formulierung lese.
Und wie ist Ihre persönliche Meinung dazu? Werden wir dazu kommen?
Ich schaue mir die Weltkarte an und ich schaue mir diesen hochaggressiven Staat Israel an. Und ich habe den Eindruck, es könnte, wie soll man sagen, auch die Ermordung des Oberst der Revolutionsgarden jetzt am letzten Sonntag schon der Beginn dieses Krieges sein. Denn seit März ist unterbrochen, wir gehen auf Ende Mai. Wir sind also seit über 2 Monaten in der Unterbrechung der Gespräche. Und ich würde mal sagen, ich höre den amerikanischen Militärton, die dann sagen, ja, unsere israelischen Freunde haben Teheran wohl ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So redet man darüber. Das ist deren Art. Ich glaube, das machen sich viele gar nicht klar, wie zynisch, wie krass kriminell und wie vollkommen unbedenklich, unterdrückerisch die USA das intern besprechen und dann nach außen auch leben. Und das ist sozusagen meine Warnung hier. Diese Formulierung, wir leben dann damit, die könnte man auch so übersetzen und wir lassen den Iran daran sterben. Das ist die harte Drohung, die da drin steckt. Ich glaube nicht, dass Robert Malley so denkt, das möchte ich vielleicht auch dazu sagen. Aber andere Amerikaner, die hören dazu und die sagen, okay, es wird Zeit, Freunde, wir machen was. Und was das ist, das kennen wir, das ist traurig. Und so bleibe ich hier am Schluss mit einer Warnung für die iranischen Freunde stehen.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorgny.
Ja, danke schön.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung.
Moral islamisch gesehen. Es geht auch heute um die gemeinsame Leitmoral in der islamischen Gesellschaft. In der islamischen Gesellschaft herrscht der Geist der Einheit und Zusammenarbeit, Friede und Freundschaft. Die Gerechtigkeit wird in ihr angestrebt und Unrecht abgelehnt. Doch noch ein weiteres Merkmal zeichnet diese Gesellschaft aus. Die islamische Gesellschaft präge nicht nur die vorab genannten Merkmale, sondern es ist auch kennzeichnend für sie, dass sie nach Ehre und Stärke sucht und Schmach und Erniedrigung aus dem Wege geht. Diese Gesinnung fußt auf dem Koran, der das Leben der Gläubigen gestaltet. Er lehrte die Muslime zu Beginn des Islams im Vers 8 der Sure 63, Munafirun: Doch Allah gehört die Macht und Würdigkeit und auch seinem Gesandten und den wahrhaftigen Gläubigen. Aber die Heuchler können das nicht begreifen. Inspiriert von dieser stärkenden Botschaft Gottes hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, als er wegen der Drohungen der Umayyaden vor einer Weggabelung stand und zwischen dem Weg der Ehre und Würde und dem Weg der Niedrigkeit wählen musste, wie folgt gesagt: Wisset, dass dieser Niederträchtige, Sohn eines Niederträchtigen, mich an eine Weggabelung gezwungen hat, an der ich mich entweder für das Schwert, die Tötung durch das Schwert, oder die Bereitschaft zur Erniedrigung und Schmach entscheiden muss. Aber es liegt unserer Hoheitssphäre des Strebens nach Würde und Stärke fern, Erniedrigung zu akzeptieren. Denn Gott, der Prophet und die aufrichtig Gläubigen gestatten nicht, dass wir uns der Niedrigkeit und Schmach ausliefern. Und dann sprach Imam Hussein, Friede sei mit ihm, über die fruchtbare Rolle, welche die nach Stärke und Würde strebende Familie des Propheten und der Imame, zu denen er gehörte, bei der Formung seiner Personalität gespielt haben, und sagte: Und auch der edle Schoß der Mütter, in dem ich aufgewachsen bin, sowie die Menschen mit edlem Wesen und die Seelen mit Ehrgefühl und Würde akzeptieren nicht, dass ich den Gehorsam gegenüber den Niederträchtigen dem Ort, an dem ich geopfert werden soll, fortziehe. Aus Tariqe Tabari. Aufgrund der auf dem Prinzip der Einheit Gottes beruhenden Überzeugungen sowie der Lebensweise des Propheten und der obersten Anführer der Religion darf kein wahrhaftig Gottgläubiger auf Kosten seiner Ehre in die Erniedrigung durch Unterdrücker einwilligen und sich mit ihnen versöhnen, selbst dann nicht, wenn sein Leben auf dem Spiel steht. Es zählt nämlich zu den Eigenschaften des Gottglaubens, dass sich alle Menschen, insbesondere diejenigen, die an den einen Gott glauben, von dem Joch und der erniedrigenden Befolgung aller Scheinmächte befreien und an jene Stärke und Würde, die Gott ihnen verspricht, gelangen. Wir sollten wissen und beachten, dass, auch wenn Gott dem Menschen Entscheidungsfreiheit verliehen und ihm die Verwaltung aller Angelegenheiten des Lebens überlassen hat, er dennoch laut einem Wort Imam Sadiqs, Friede sei mit ihm, nicht berechtigt ist, sich zu erniedrigen. Siehe Kafi. Musik. Imam Ali, der in der Gottdienstbarkeit seine Ehre und Stärke sah, war um die Verankerung dieser Sichtweise bemüht, als er an einer Stelle seines lehrreichen Briefes an Imam Hassan, Friede sei mit ihm, schrieb: Ehre deine Seele, indem du von jeglichem Niedrigen, auch wenn es dich die Erfüllung deiner Wünsche nach Vergänglichem erreichen ließe, fernbleibst. Denn was du anderenfalls im Austausch dafür bekommen würdest, würde niemals so viel sein, wie das, was du von deiner Stärke und Ehre weggegeben hättest. Sei kein Diener von anderen, denn Allah hat dich frei erschaffen. Nahjul Balagha, 31. Brief. Dies ist eine würdige Einstellung, die Schmach und Erniedrigung ablehnt und auf dem Glauben an den einen Gott beruht. Kurzsichtige und oberflächliche Menschen denken genau das Gegenteil. Sie akzeptieren jede Art der Schmach und Erniedrigung, wenn es darum geht, nur ein bisschen länger zu leben oder ein ruhiges und gutes Leben auf dieser vergänglichen Welt zu haben. Besonders diejenigen sind so, die Macht und Reichtum besitzen und ein vergnügliches Leben führen. Sogar ganze Völker, die Bequemlichkeit und Wohlleben gewohnt sind, fügen sich der Erniedrigung durch andere, nur damit sie ihre flüchtigen Freuden weiter genießen können. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat einmal gesagt: Ich bin nicht wie jene, die wie das Vieh auf der Weide leben und dort grasen. Er lehnte strikt die Bereitschaft, sich erniedrigen zu lassen, ab, indem er sagte: Einen Augenblick Erniedrigung zu akzeptieren, um bis ans Ende gut, angesehen und in Ruhe zu leben, ist ein Schritt, der Schaden mit sich bringt. Aus Ghurar al-Hikam, Perlen der Weisheit. Natürlich meinen jene, die zur Erniedrigung bereit sind, dass sie nur dann Stärke, Würde und Ansehen im Leben erzielen, wenn sie mit den Zentren und Inhabern von Macht und Reichtum in Verbindung stehen. Sie denken, dass sie in dem Moment Erniedrigung und Schmach erfahren werden, wenn sie sich von den Mächtigen und Reichen fernhalten und sich gegen die Unterdrücker erheben. Aber Gott, der Macht und Größe und Würde verleiht, weist diese Ansicht im Vers 26 der Sure 3 Ali Imran zurück. Dort richtet er folgende Worte an seinen geehrten Propheten des Islams: Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause. Sure 3 Ali Imran, Vers 26. Sag: O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Die Einwilligung in Erniedrigung und Schmach, insbesondere wenn jemand gerne dazu bereit ist, gilt also in der Kultur des wahren Islams, so wie Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, ihn gelehrt hat, als unzulässig. Denn diese Kultur fordert die Ablehnung der Erniedrigung und das Streben nach Stärke und Ehren. Der Prophet des Islams hat vor mehr als 400 Jahrhunderten wie folgt gesagt: Wer aufgrund eigener Entscheidung gegenüber den Manifestationen von Reichtum, Macht und Betrug seine Niedrigkeit beteuert und sie akzeptiert, gehört nicht zu uns, der Familie des Prophetenhauses. Aus Tawaf al-Uqul, Meisterwerke des Geistes.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran, verehrte Damen und Herren. Nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Delbastegi mit der ungefähren Übersetzung Hingabe von Ehsan Fadoi. Viel Spaß!
Sereşke değildir Allah'ın Zekotra mıydır Allah'ın Zeçeşmeden beren eşke beren çekildir Allah'ın Ve berge bozze baran der Ebre değildir Allah'ın دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر غم دل بستگی ها را به غم دل بسته میدانم دل شکستگی ها را دل شکسته میدانم کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر نه به جا شوق دویدن نه به جان تا رسیدن نرسیدن به امیدی نه امیدی به رسیدن غم دل بستگی ها را به غم دل بست میداند دل شکستگی ها را دل شکست میداند کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه به من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم
Zuhörer, nun hören Sie einen Sonderbeitrag 11 Gesichtspunkte zu den Wahlen 2022 im Libanon. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Am 15. Mai dieses Jahres fanden im Libanon Parlamentswahlen statt. Diese Wahlen lassen sich aufgrund verschiedener Gesichtspunkte betrachten. Ein Gesichtspunkt zu diesen Wahlen ist, dass sie im Gegensatz zu früheren Wahlen zum richtigen Zeitpunkt stattfanden. Man bedenke, dass die 23. Wahlrunde der Parlamentswahlen, die im Monat Mai 2018 stattfand, erst nach 5 Jahren erfolgte, während die diesjährige 24. rechtzeitig nach 4 Jahren abgehalten wurde. Als zweiter Gesichtspunkt ist die Wahlbeteiligung zu nennen. Im Vergleich zu den Wahlen vor 4 Jahren hat die Wahlbeteiligung um 8% abgenommen. Und ging von 49% auf 41% der Wahlberechtigten zurück. Es gibt verschiedene Gründe für die abgenommene Wahlbeteiligung. Zum Beispiel herrscht eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Korruption des Systems, dem Versagen der Regierung und den Finanz- und Unterhaltsproblemen. Außerdem wurden die Wahlen von Saad al-Hariri und der Mustaqbal-Bewegung boykottiert. Der dritte Aspekt ist darin zu suchen, dass die politische Szene bei diesen Wahlen anders aussieht als bei den vorherigen Wahlrunden. Dies sind die ersten Wahlen in Libanon nach den Demonstrationen der Bevölkerung im Jahre 2019 und dem Einsturz der Wirtschaft dieses Landes sowie der Explosion im Hafen von Beirut. Bei den vorherigen Wahlen gab es immer einen Konkurrenzkampf zwischen 2 Blöcken, aber bei den letzten entwickelte sich auch eine neue Bewegung und dieser gelang es, relativ viele Mandate für sich zu bestimmen. In dem kommenden Parlament werden wir daher statt der 2 Blöcke der Bewegungen 8. März, das heißt der Hisbollah und ihrer Verbündeten, sowie 14. März mit al-Hariri und seinen Bündnispartnern Zeuge einer dritten Fraktion sein, bestehend aus unabhängigen Kandidaten an der Seite von 2 Minderheiten. Diese dritte Gruppe erhielt 26 Sitze im Libanon. Der vierte Gesichtspunkt hat direkt mit den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Libanon zu tun. Keine Bewegung konnte die absolute Mehrheit im Parlament für sich gewinnen. Das libanesische Parlament hat 128 Mandate und eine Fraktion wird erst dann zur Mehrheitsfraktion, wenn sie über mindestens 64 Parlamentssitze verfügt. Nach Ansicht von Hamid Razvini, Experte für Fragen Westasiens, erreicht keine Fraktion in diesem Parlament die absolute Mehrheit. Sondern es handelt sich immer nur um relative Mehrheiten bzw. Minderheiten. Der fünfte Gesichtspunkt ist der Psychoterror, der nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse seitens der Gegner der Hisbollah und ihrer Verbündeten begann. Die Gegner der Hisbollah behaupteten, diese Bewegung und ihre Anhänger hätten bei den Wahlen verloren, da sie nicht die absolute Mehrheit erreicht haben. Unterdessen verfügen die Hisbollah und Amal-Bewegung im neuen Parlament im Vergleich zum letzten Parlament über 3 Sitze mehr und die Zahl ihrer Mandate ist von 28 auf 31 angestiegen. Außerdem wurden alle Kandidaten der Hisbollah und der Amal-Bewegung ins Parlament gewählt und lediglich die vornehmlich christliche Freien Patriotische Bewegung unter Anführung von Gebran Masil gewann diesmal weniger Parlamentsmandate. Die Gegner der Hisbollah, die es sich einiges hatten kosten lassen, um dieser Partei eine Niederlage zu bereiten, setzten, nachdem sie ihr Ziel verfehlt hatten, mit ihrer Propaganda einen Nervenkrieg gegen die Hisbollah in Gang. Der 6. zu erwähnende Punkt wäre der, dass die politische Stellung der Sunniten durch den Rückzug von Saad al-Hariri und der Mustaqbal-Partei weiter erschüttert wurde und die Zahl der Wählerstimmen der Sunniten erheblich abgenommen hat. Daher wird zum ersten Mal die Zusammensetzung des neuen Parlaments anders aussehen als vorher. Und dies wird bei der Wahl des Premierministers und des neuen Regierungskabinetts mitentscheiden. Es gibt noch 5 weitere interessante Gesichtspunkte, die hinsichtlich der Parlamentswahlen in Libanon von Bedeutung sind. Dies sind Gesichtspunkt 7. Im Libanon baut die Demokratie in gewisser Weise auf Vereinbarungen auf und die Parlamentswahlen bestimmen nicht unbedingt endgültig die Politik, die in diesem Land betrieben werden wird. Daher sind die politischen Verhandlungen nach den Wahlen von großer Bedeutung. Angesichts des bekanntgegebenen Wahlergebnisses scheint es schwieriger als in der Vergangenheit zu werden, sich auf die neue Machtverteidigung zu einigen. Gesichtspunkt 8. Von den 3 Posten Parlamentsvorsitzender, Premierminister und Staatspräsident liegt im Großen und Ganzen nur der des Parlamentsvorsitzenden fest. Der Vorsitz des Parlaments gehört den Schiiten in diesem Lande. Seit 1992 hat Nabih Berri dieses Amt inne und angesichts der bekanntgegebenen Wahlergebnisse wird er mit großer Wahrscheinlichkeit erneut diesen Posten übernehmen. Das Amt des Premierministers ist den Sunniten Libanons zugedacht. Da aber zwischen den Sunniten dieses Landes mehr denn je Uneinigkeit herrscht, wird es einige Zeit lang dauern, bis der neue Premierminister Libanons vorgestellt werden wird und bis dahin wird weiterhin Najib Mirati Premierminister des Landes bleiben. Gesichtspunkt 9. Im Gegensatz zu dem vorherigen Parlament muss das Neue diesmal auch den Staatspräsidenten des Landes wählen. Die Amtszeit von Staatspräsident Michel Aoun läuft nämlich am 31. Oktober dieses Jahres ab. Im politischen System Libanons wählt das Parlament den Staatspräsidenten für 6 Jahre und ein Staatspräsident darf nach Ablauf seiner Amtszeit nicht wieder neu gewählt werden. 30 bis 60 Tage vor Ablauf der Präsidentschaft wird der Parlamentsvorsitzende eine Sondersitzung zur Wahl des neuen Staatspräsidenten einberufen. Die Wahl des Präsidenten ist geheim. Derjenige wird Staatspräsident, der 2/3 der Abgeordnetenstimmen gewinnt. Wenn keiner der Kandidaten diese Stimmenmehrheit erreicht, findet eine zweite Wahlrunde statt. Und wer hierbei die Mehrheit der Stimmen erzielt, wird Staatspräsident werden. Die Wahl von Michel Aoun zum Staatspräsidenten war erst nach 30 Monaten erfolgt. Und angesichts des Rückgangs der Mandate der Freien Patriotischen Bewegung und der gestiegenen Zahl der Mandate der Al-Ruwat al-Lubnaniya, libanesische Kräfte, unter Vorsitz von Samir Jaja, ist zu erwarten, dass es auch diesmal eine Weile bis zur Vorstellung des Staatspräsidenten dauern wird. In Wahrheit besteht ein ausschlaggebender Unterschied zwischen den jüngsten Wahlen und den vorherigen darin, dass die Zahl der Mandate der christlichen Partei der Freien Patriotischen Bewegung unter Führung des Schwiegersohnes des derzeitigen Staatspräsidenten Michel Aoun, Gebran Basil, an Parlamentssitzen verloren hat. Die letzten beiden Gesichtspunkte sind Gesichtspunkt 10. Es ist zu beachten, dass die unabhängigen Abgeordneten und Vertreter der Zivilgesellschaft insgesamt 26 Parlamentssitze erhielten und eine wichtige Rolle im neuen Parlament spielen, dies insbesondere für die Aufteilung der Macht. Ihre Rolle ist eine der Faktoren, die auf den Beginn einer neuen Periode politischer Engpässe hinweisen oder in Aussicht stellen, dass durch kurzfristige Konsultationen und durch Flexibilität der verschiedenen Gruppen die Interimsregierung zu Ende gebracht werden kann und man sich um die Vorstellung eines neuen Staatspräsidenten bemüht. Gesichtspunkt 11. Ausländische Akteure üben Einfluss auf die internen Entwicklungen in Libanon, dies insbesondere Saudi-Arabien, die USA und Frankreich. Die Tätigkeiten des neuen libanesischen Parlaments und die Machtverteilung werden also nicht nur von dem politischen Verhalten der verschiedenen inländischen Gruppen und der unabhängigen Abgeordneten abhängen, sondern auch von diesen drei Staaten. Zwar stehen die libanesische Hezbollah und ihre Verbündeten der Islamischen Republik Iran nahe, aber dennoch betont der Iran immer, dass sich die libanesischen untereinander austauschen und zu einer Vereinbarung gelangen müssen. Bei den drei Ländern Saudi-Arabien, USA und Frankreich verhält es sich allerdings anders. Diese fordern unter allen Umständen die Bildung einer Regierung, die gegen die Widerstandsgruppen ist, beziehungsweise die geringstmögliche Teilnahme der Widerstandsfront im Libanon. Die bekanntgegebenen Ergebnisse der Parlamentswahlen zeigen jedoch, dass diese drei Staaten bei diesen Wahlen diesbezüglich eine Niederlage eingesteckt haben und es nicht zu dem von ihnen gewünschten Ergebnis kam. Doch ihr Verhaltensmuster, insbesondere seit 2018, beweist, dass es diesen Ländern lieber ist, wenn Libanon in eine Zeit der Stabilität und des Chaos gerät, als wenn eine Regierung unter Teilnahme der Hezbollah gebildet wird. Also lässt sich vorausahnen, dass sich das Verhaltensmuster dieser drei Fremdstaaten sogar noch mehr als die Konkurrenz innerhalb Libanons auf die Machtverteilung in diesem Land auswirken wird. Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.